Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 471. Herzlich willkommen zum Politik-Podcast, dem Redaktionsgespräch aus dem Hauptstadtstudio. Wir zeichnen heute auf am 26.03. um 13.38 Uhr und ein paar Sekunden. Und der Anlass für diese heutige Folge sind die Recherchen zum Fall Colleen Fernandez und die Debatte danach. Es geht in dem Fall um sexualisierte Deepfake-Bilder, Videos, um sexualisierte digitale Gewalt. Wir wollen das Thema etwas weiten, weil es größer ist eigentlich, und sprechen nicht nur über digitale Gewalt, über Deepfakes, sondern auch grundsätzlich über sexualisierte, geschlechterspezifische Gewalt, über politische Lösungsansätze. Und darüber hinaus fragen wir, was die Gesellschaft tun kann, und schauen noch auf die vielen offenen Fragen, die damit dranhängen. Wir, das sind
Gudula Geuter. Ich kümmere mich im Hauptstadtstudio seit langem um die Rechts- und Innenpolitik. Rechtspolitik heißt hier eben der Versuch, mit rechtlichen Regelungen gegen die Probleme anzugehen. Innenpolitik heißt unter anderem die Statistiken, die es dazu immer wieder durch das Bundeskriminalamt und andere gibt.
Und mit mir Katharina Peetz. Ich bin freie Autorin beim Deutschlandfunk. Ich bin heute zugeschaltet aus dem Funkhaus in Köln, habe mich zuletzt immer wieder mit den Themen geschlechtsspezifische Gewalt und Antifeminismus beschäftigt.
Und ich bin Katharina Hamburger und schaue auch auf die Innenpolitik und die Unionsparteien, die aber in dem Fall nur am Rande mit dem ganzen Thema jetzt zu tun haben. Dieses Thema sexualisierte Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt, das ist ja etwas, was virulent ist, was wir immer wieder diskutieren, was je nach Anlässen auch immer wieder hochkocht. Und dann haben wir häufig dann erst eine verstärkte politische Debatte. Ich erinnere zum Beispiel nur an die Debatte über den Chatbot Grok, der pornografische Bilder auf Zuruf quasi produziert hat. Da hatten wir auch auf EU-Ebene eine große Debatte. Andere Fälle, Gudula, hatten wir auch zuletzt, wenn es um das Thema Filmen im öffentlichen Raum ging.
Ja, da hatten wir zwei verschiedene Fälle, die eigentlich völlig unterschiedlich gelagert sind, die aber eben beide die Intimität im, wenn man so will, öffentlichen Raum betreffen. Das eine war Jenny Gensch, eine Kölnerin, die auch für große öffentliche Aufmerksamkeit mit ihrem Fall gesorgt hat, über die wir auch in diesem Podcast schon mal gesprochen haben, die beim Joggen gefilmt wurde, deren Gesäß gefilmt wurde beim Joggen, und zwar in deutlicher Weise, und die sich daraufhin gegen den in Anführungsstrichen Angreifer zur Wehr gesetzt hat, eine Petition gestartet hat mit riesigem Echo. Der andere Anlass ist erstaunlicherweise auch öffentlicher Raum, dieser Ansicht zumindest ein Gericht, denn dort wurden Frauen in der Sauna gefilmt. Und das ist eben nicht die Heimsauna, sondern das ist eine öffentliche Sauna, und damit wurde dem Mann sogar das Handy zurückgegeben.
Und wir sprechen auch jedes Jahr darüber, wenn wir über Kriminalitätsstatistiken sprechen, wenn wir über Statistiken über häusliche Gewalt sprechen, dann kommt dieses Thema natürlich auch immer wieder auf. Und wir gehen gleich nochmal auf die Zahlen ein, ganz spezifisch, wollen aber vielleicht erstmal zurückschauen, was eigentlich in der Vergangenheit, gerade auf Bezug auf dieses Thema, schon alles beschlossen worden ist. Wir haben zum Ende der letzten Legislaturperiode, also als die Ampel nicht mehr existierte, sondern nur noch Rot und Grün in der Regierung war, eine große Debatte über das Thema gehabt, Gewalt gegen Frauen. Und in dem Zuge ist das sogenannte Gewalthilfegesetz damals dann mit quasi der Oppositionellen Union und Rot und Grün verabschiedet worden.
Genau, das war der Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder auch in Deutschland, das erstmal Länder und Kommunen verpflichtet, dass Frauenhäuser ausgebaut werden, dass Beratungsstellen ausgebaut werden, und wo der Bund aber deutliche Unterstützung gibt. Und das Beachtliche war eben, dass das einer dieser Momente war, wo über diese Restampel hinaus mithilfe der Union in dem Fall eben das Gesetz und der Linkspartei, glaube ich, auch verabschiedet werden konnte.
Und vielleicht dazu ganz kurz für den Hintergrund sozusagen, das ist ja eigentlich ein massives Problem, dass wir eben sehen, dass die Frauenhäuser total überfüllt sind und bisher ist auch oft so ein Flickenteppich ist, dass Frauen dann teilweise das selbst finanzieren mussten, den Platz im Frauenhaus. Und das ist jetzt quasi die große Neuerung, dass man Anspruch darauf hat, dass der Bund sich auch beteiligt, wobei man sagen muss, dieser Anspruch greift erst ab 2032.
In verschiedenen Stufen, und es ist alles im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens noch mal nach hinten geschoben worden. Aber es ist eben dieses schwarze Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern beendet worden.
Ja. Und das zweite Gesetz ist das sogenannte Gewaltschutzgesetz, das in dem Zuge auch debattiert worden ist.
Und woraus erstmal noch nichts wurde,
genau,
dann aber später, das ist jetzt sozusagen noch in der Pipeline, das ist das Gewaltschutzgesetz, das noch nicht in Kraft getreten ist. Aber wo beschlossen ist, die Fußfessel, das war eigentlich das, worüber dann vor allem diskutiert wurde, nach angeblich spanischem Modell. Wir kommen noch auf die Frage, wie weit das tatsächlich die richtige Bezeichnung ist. Fußfessel natürlich also für den potenziellen Aggressor als präventive Schutzmaßnahme. Aber von wegen präventive Schutzmaßnahme dazu gehörten dann eben auch soziale Trainingskurse, zu denen auch durch das Familiengericht verpflichtet werden kann, Gewaltpräventionsberatung, höhere Strafen bei Verstößen gegen Annäherungsverbote und anderes.
Dazu muss man sagen, dass dieses Thema elektronische Fußfessel eines ist, das jetzt sozusagen bundesweit angegangen wird, es aber auf Länderebene schon in einigen Bundesländern, ich glaube in fast allen mittlerweile gibt.
Ursprünglich nur in Hessen und das ist eben auf der Polizeischiene, deswegen konnten die Länder das machen. Es ist außerdem noch geplant oder in Arbeit zum einen, dass das Sorge- oder Umgangsrecht geändert werden soll, dass da also auch Gewalt in der Partnerschaft eine Rolle spielen soll, dafür, ob es mit den Kindern das Sorge- oder Umgangsrecht gibt. Dann Regelung für K.O.-Tropfen, Strafbarkeit bis zu 5 Jahre, also massiv. Und was jetzt gerade erst zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung gestern im Kabinett war, ist die psychosoziale Prozessbegleitung, über die wir vielleicht auch später noch mal in Zusammenhang mit der Durchsetzung von Ansprüchen sprechen.
Und vielleicht eine Ergänzung noch zum Thema, was bisher geschah und vielleicht auch schon welche Errungenschaften es gab, wenn wir über so Debatten sprechen oder Phänomene, die es erst so nach und nach ins öffentliche Bewusstsein kamen. Dann vielleicht noch in dem Fall dieses Phänomen von Upskirting oder Downblousing, also unter den Rockfilmen oder in die Blusefilmen. Das ist inzwischen eben auch strafbar und hatte eben auch diesen Auslöser, dass es da Fälle gab, wo dann eine Petition daraufhin gestartet wurde und im Endeffekt dann das Gesetz da geändert wurde.
Genau, also das war jetzt, was wir aufgezählt haben, eben das Ende der vergangenen Legislaturperiode und der Beginn oder das, was bisher geschah, der neuen. Und das ist eine ältere Geschichte, die jetzt eben gerade ausgebaut wird. Das ist eben auch interessant bei der Sache, dass man heute sagt, von dieser damals umstrittenen Frage, dass das eigentlich nicht mehr reicht.
Bevor wir jetzt dann gleich darauf gucken, was in Zukunft so alles geplant ist, würde ich sagen, wir schauen erstmal auf die Zahlen, ganz konkret, über was reden wir eigentlich. Schauen auch nochmal darauf, vielleicht um so einen kurzen Überblick zu geben, auf die Opferperspektive, ganz wichtig, was hat das für Auswirkungen auf Betroffene und dann auf die ganz konkreten Gesetzesvorhaben, die jetzt in der Pipeline sind, wollen das auch nochmal mit dem Ausland vergleichen, das Stichwort Spanien fiel schon und auch wie das Ganze dann durchgesetzt werden kann auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, um zum Schluss dann nochmal wirklich auf das wichtige Thema Prävention auch zu schauen. Aber Gudula hat schon den Zettel mit den Zahlen in der Hand.
Ja, und das will ich nicht allzu lang machen, weil das, wie wir wissen, im Hörfunk, und das gilt auch für Podcasts, nicht wirklich zieht. Aber das, was interessant ist an diesen wirklich erstaunlich hohen Zahlen ist außerdem die Tendenz, die beachtlich ist, nämlich, dass diese Zahlen stetig steigen. Im vergangenen Jahr ist die Gewalt gegen Frauen durch Straftaten deutlich gestiegen. Fast 266.000 Opfer allein von häuslicher Gewalt. Das waren etwa 10.000 mehr als im Jahr zuvor. Man muss dabei sagen, häusliche Gewalt ist zum ganz großen Teil Partnerschaftsgewalt. Da gab es etwa 171.000 Opfer im vergangenen Jahr. Und wie bei vielen von diesen Fragen ist es auch hier so, die meisten von ihnen, fast 163.000, waren Frauen oder Mädchen. Es gab 308 vollendete Tötungsdelikte. Das ist sogar noch etwas weniger als zuvor, aber ich glaube, da sind wir im Bereich der statistischen Zufälligkeiten. Ich sag noch einen Punkt zur digitalen Gewalt, weil wir ja auch darüber jetzt im Zuge der aktuellen Diskussion sprechen. Da hat es im vergangenen Jahr 18.000 Fälle gegeben, die bekannt geworden sind. Das ist ein Plus von 6% bei der Zahl weiblicher Opfer. Zu all diesen Zahlen muss man aber auch sagen, wir haben ein riesiges Dunkelfeld und es hat zum ersten Mal in diesem Jahr im Februar eine Dunkelfeldstudie gegeben, die da veröffentlicht wurde, die zum Ergebnis hat, dass je nachdem, in welchem Nahbereich wir familiär sind, zwischen 5 und sonst im weiteren Bereich 10% der Fälle überhaupt nur angezeigt werden. Und da ist eben interessant im digitalen Bereich, da sind es noch viel, viel weniger, da sind es gerade mal 2,5%. Und das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil der Hellbereich, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, damit ein bisschen schwer einzuschätzen ist, wie weit wirklich auch die Zahlen gestiegen sind oder wie weit das Hellfeld weiter aufgeklärt worden ist. Unter dem Strich, es ist ein riesiges Problem. Trotzdem, das sind eben die bloßen trockenen Zahlen, die nicht wiedergeben, worum es wirklich geht. Und deswegen, Katharina, in Köln bin ich froh, dass du dabei bist, um das auch noch mal erläutern zu können.
Ja. Ich schließe noch mal einmal kurz an die Zahlen, also weil du jetzt das beschreibst mit dem Hellfeld und dem Dunkelfeld im digitalen Raum. Also gerade wenn wir über Deepfakes reden oder sexualisierte Deepfakes, dann ist ja auch das Problem, selbst die Betroffenen wissen das manchmal nicht. Das heißt, es gibt keine Datengrundlage, wirklich zu sagen, von wie vielen Fällen reden wir da eigentlich, weil es eben ja schwer zu tracken ist. Es gab mal eine Studie aus Großbritannien 2019, die kam eben zum Schluss, 96% der Deepfakes im Internet hatten sexualisierende Inhalte und da sind dann eben ganz überwiegend Frauen betroffen. Und was das macht, ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt, weil man sich vielleicht vorstellen kann, welche Emotionen das auslöst, also dass das mit Scham behaftet ist, weil es einfach um einen ganz intimen Lebensbereich geht, dass es aber auch so einen umfassenden Vertrauensverlust zur Folge haben kann, gerade auch wenn man eben nicht weiß, wer hat womöglich Bilder von einem gesehen und wo sind die überall hingelangt. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass es vielleicht im privaten Umfeld passiert, wer hat jetzt vermeintlich mich entkleidet gesehen, das ist einfach ja ein sehr umfassendes Misstrauen und Vertrauensverlust, der da passiert. Und die psychische Belastung ist eben auch sehr stark, auch wenn wir darüber reden, dass es eben gefälschte Bilder sind, weil das auch einfach vom Kopf her nicht so verarbeitet werden kann. Wir wissen dann zwar, das ist nicht tatsächlich passiert, aber die Psyche belastet es natürlich trotzdem.
Ich glaube, wir müssen auch über strukturelle Fragen sprechen, also Machtverhältnisse sprechen. Wer macht was, warum und was ist der Effekt davon, oder?
Und das ist natürlich auch teilweise individuell, aber teilweise auch eben nicht. Wenn man sich jetzt Motive anschaut von Männern, die solche Deepfakes beispielsweise anfertigen, dann geht es im privaten Raum eben oft darum, eine Form von Kontrolle und Dominanz auszuüben. Es gibt dieses Machtgefälle, was dann in dem Fall benutzt wird, weil man eben ja die Person, die Frau, die Kontrolle über zumindest die Darstellung ihres eigenen Körpers verliert. Aber es gibt natürlich auch den größeren Kontext des Ganzen. Da sind wir so beim Stichwort Antifeminismus. Es gibt durchaus Strukturen, es gibt Ideologien und politische Strömungen, die sehr gezielt eben darauf abzielen, Frauen zu diffamieren, aus der Öffentlichkeit zu verdrängen und ja eben auch diese Unsicherheit zu schüren, die sowas auslösen kann. Wir hatten das in der Vergangenheit ja auch gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politikerinnen, die davon betroffen sind, dass einerseits sie aufs Übelste beleidigt werden und oft dann eben auch sexualisiert, aber auch eben solche Deepfake-Porn-Sachen aufgetaucht sind. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen und deswegen für die Betroffenen wahnsinnig ermüdend und zermürbend.
Ich glaube, da muss man auch dieses Wort des Silencing-Effekts nochmal einführen. Also das ist ja ein Effekt, der beschreibt, dass jemand sich zurückzieht aus dem öffentlichen Raum, still wird, also silent wird. Und das ist in der Politik zum Beispiel zu beobachten, dass mir Leute erzählen, ich möchte gerne, dass junge Frauen sich politisch engagieren. Die machen das aber nicht, weil sie Angst haben, angegriffen zu werden, weil sie nicht beleidigt werden wollen online, weil ihre Meinung nicht so wahrgenommen wird oder so akzeptiert wird, wie das von Männern oft der Fall ist. Und ich glaube, das ist ja nicht nur was, was den digitalen Raum betrifft, sondern es fängt ja schon viel früher und vielleicht gar nicht zwingend bei Gewalt an, sondern bei dem grundsätzlichen Fragen von Machtstrukturen, Frauen, die in Anführungsstrichen zu laut sind oder zu hysterisch sind, was ja auch am Ende zu einem Rückzug führen kann. Und das ist natürlich mit Beleidigungen im digitalen Raum nochmal was ganz anderes. Und wenn das auch mit möglicherweise körperlicher Gewalt verbunden ist.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass einerseits diese Debatte gerade ganz gut zeigt oder vielleicht einfach das Bewusstsein nochmal dafür schärft, dass die Alltagserfahrungen von Männern und Frauen im öffentlichen Raum, aber auch, wie gesagt, einfach ganz normal im Alltag, sich teilweise sehr stark unterscheiden. Zum Punkt so dieses Zurückziehen, da fand ich ganz interessant, HateAid, diese Organisation, die sich eben gegen Hate Speech, also Hassrede im Internet, stark macht und auch Betroffene berät, die hat da auch mal eine Umfrage zu durchgeführt. Und da sagen schon 52% der Frauen, dass sie aus Angst vor Hass ihre Meinung im Internet gar nicht mehr kundtun. Also es hat wirklich auch Demokratieeffekte, wenn wir eigentlich einen Großteil der Menschen verschrecken, weil sie Sorge haben vor dem Backlash, den sie dann erzeugen könnten.
Wenn wir gerade über auch das Thema Scham und Machtverhältnisse sprechen, dann haben wir sicher alle im Kopf auch den Fall Pellico und ne, die Scham muss die Seite wechseln. Also eben auch, dass es nicht mehr darum geht, dass Frauen sich schämen sollen, dass ihnen Gewalt erfahren ist. Und es möglicherweise dann auch nicht zur Anzeige bringen, sondern dass es die Männer sind, die Täter sind, die sich in dem Fall schämen müssen. Lass uns mal drauf gucken, jetzt was wir ganz konkret, was die Politik ganz konkret macht, was Vorhaben sind. Ich meine damit übrigens nicht die Äußerungen von Friedrich Merz im Bundestag gestern, sondern wirklich das, was jetzt an Gesetzesentwürfen, Gesetzen in der Pipeline ist. Und dazu muss man sagen, das ist nicht etwas, was erst seit den Veröffentlichungen um Colleen Fernandez passiert, sondern was schon viel länger in der Planung ist. Gudula.
Ja, worauf du jetzt ansprichst, das ist ein Gesetz, das tatsächlich immer wieder schon, muss man sagen, seit einem knappen Jahr immer wieder schon Justizministerin Steffi Hubig angekündigt hat. Und ein Teil davon soll eben auch sein, dass unter anderem Deepfakes strenger bestraft werden können sollen oder dass das überhaupt eben als eigener Straftatbestand existieren soll. Ich würde dafür aber gerne erstmal noch mal kurz sagen, wie man bisher da überhaupt rankommt. Also wir reden ja hier erstmal Anlass, auch wenn wir über sehr viel mehr sprechen, sind eben Deepfakes. Das heißt, sind im Internet veröffentlichte oder auch nur so hergestellte Bilder, die mittels KI oder, wenn man so will, also Deepfakes sind mittels KI, dasselbe Problem haben wir aber auch bei Photoshop oder jeder anderen Herstellungsart, die in dem Fall, um den es jetzt geht, irgendwie Persönlichkeitsrechte verletzen oder auch mehr in Richtung Pornografie gehen. Und mit all solchen Sachen konnte man durchaus bisher schon umgehen. Deswegen hat auch Justizminister Buschmann zum Beispiel gesagt in der vergangenen Legislaturperiode, FDP, es braucht gar kein neues Gesetz, weil es eine ganze Reihe von Vorschriften gibt, nämlich wenn wir bei der Kinder- oder Jugendpornografie sind, dann sowieso die entsprechenden Normen, aber auch sonst bei Pornografie die entsprechenden Anti-Pornografie, also die Schutznormen, dann 187 Strafgesetzbuch, die Verleumdung. Das kommt aber alles halt nur in Betracht, wenn es gerade in dem Fall zufällig stimmt. Eine Verleumdung wird sowas selten sein. Und dann haben wir das Bundesdatenschutzgesetz. Das Einzige, wo man sagen kann, das wird wohl greifen, ist das Kunst- und Urhebergesetz. 33 verweist dann auf eine andere Norm und im Prinzip geht es darum, dass man unbefugt ein Bild zur Schau stellt.
Also das quasi nur, wenn man es jetzt öffentlich irgendwo teilen würde.
Es geht in vielfacher Hinsicht nicht um das, worüber wir hier eigentlich reden. Es geht erstens nicht um das, was der Jurist so schön den Unwertgehalt einer Tat nennt. Das heißt also, dass es wirklich auch der Kern dessen, was man ihm eigentlich vorwirft, erfasst wird. Und das ist hier ja nicht der Fall. Es geht ja nicht darum, dass man von jemandem ein Bild veröffentlicht und der das nicht will, sondern es geht darum, dass man es so veröffentlicht. Und das erfasst eigentlich dieser 33 nicht. Er erfasst eben auch nur, genau wie du sagst, die Verbreitung oder zur Schaustellung. Und er hat eine Strafdrohung von einem Jahr. Das alles kann man also unbefriedigend sehen und wird jetzt auch ganz überwiegend, würde ich sagen, als unbefriedigend gesehen. Mindestens ist das so in der Koalition. Und deswegen ist eben Katharina in Berlin, du hast es, ich muss immer dazu sagen, in Köln oder in Berlin. Katharina Hamburger, du hast es eben ja schon gesagt, das ist lange in Arbeit, dieses Gesetz, und ist fast fertig. Sowas wird ja immer im Ministerium diskutiert, zurückgegeben, nochmal geguckt, wo wollen wir eigentlich ran. Und das ist eben hier auch besonders wichtig, weil dass auch, was Kritiker zu solchen Gesetzen sagen, nicht ganz ohne ist. Es geht ja schon auch um die Frage, wie frei kann ich mich im Internet bewegen? Mhm. Was darf ich tun und was darf ich nicht tun? So, und die Antwort ist nun also ein Entwurf, der kursiert bereits in Berlin, allerdings nur in einem Teil. Es gibt einen strafrechtlichen Teil, einen zivilrechtlichen Teil. Und in diesem strafrechtlichen Teil lese ich jetzt einfach mal tatsächlich vor, was konkret unser Problem betrifft. Da heißt es in einem neu zu gestaltenden 184k Nummer 4, Zitat, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder einer dritten Person zugänglich macht, die mittels eines Computerprogramms so verändert, umgestaltet oder mit weiteren Inhalten verbunden wurde, dass der Anschein erweckt wird, dass sexuelle Handlungen oder die unbekleideten Genitalien, das unbekleidete Gesäß oder die unbekleidete weibliche Brust in einer anderen Person abgebildet seien. Also, unter dem Strich 2 Jahre statt 1 Jahr. Ich habe vom Unwertgehalt gesprochen. Das heißt, hier wird eben genau das benannt, was als besonders verwerflich angesehen wird. Und, Katharina in Köln, du hast es gesagt, auch das Herstellen soll eben hier mit umfasst sein. Jetzt reden wir vielleicht erstmal darüber, bevor ich weiter erzähle, was in diesem Gesetz alles steht.
Ja, also ich habe natürlich jetzt nochmal aufmerksam die Buzzwords sozusagen verfolgt. Der eine Punkt ist, dass es eben schon das Erstellen, das Herstellen dann unter Strafe stehen könnte. Der andere Punkt ist aber die Formulierung mit dem Anschein, den Anschein, den man erweckt. Mhm. Und das ist so was, woran zumindest jetzt Kritiker die Sorge äußern, dass das eben dann doch vielleicht nicht unbedingt greifen könnte für die Fälle, die wir hier besprechen, weil dann könnte es womöglich so sein, wenn man ein Deepfake mit irgendwie einem Wasserzeichen oder irgendwie kenntlich macht, das ist halt KI generiert, dass das dann nicht mehr als Anschein erwecken, das sei real, nicht mehr als solcher zu verstehen ist und entsprechend also nicht unter Strafe steht, was für die Betroffenen teilweise aber eben keinen Unterschied macht. Auch wenn es klar ist, es ist gefaked, passiert eben der gleiche Prozess, der innere Prozess und die Bloßstellung genauso.
Und es muss nicht nur das Wasserzeichen sein, es kann auch einfach grottenschlecht gemacht sein, sodass man es sofort sieht. Oder eine Gesprächspartnerin bei uns im Deutschlandfunk in der Diskussion hat gestern auch gesagt, wenn die Hautfarbe zum Beispiel verändert wird, was ihr eben geschehen war, dann ist auch das ein solcher Fall möglicherweise. Jetzt hatte ich aber eben ja schon gesagt, man hat sich das sehr wohl überlegt, weil es eben auch um die Frage geht, was kann man alles im Internet machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es über das Herstellen auch noch Diskussionen gibt, weil das ja noch nicht mal im Internet ist. Das ist einfach zu Hause. Und erstmal die Frage ist, ob das ohne Außenwirkung eben tatsächlich schon strafwürdig ist. Mhm. Und die andere Frage ist eben auch, ob dieser, ich bleibe bei diesem grässlichen Wort, mein Freund schimpft mich immer, wenn ich das verwende, ob dieser Unwertgehalt wirklich hier verwirklicht ist, wenn das erkennbar ist. Ja. Katharina in Köln, du hast es eben gesagt, es ist natürlich auch eine eigene Art der Verletzung, aber es ist natürlich etwas anderes, als wenn außerdem noch der Anschein erweckt wird, es sei tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Aber auch darüber kann es eben noch Diskussionen geben, ob man diese Grenzziehung in die eine Richtung oder in die andere Richtung haben möchte.
Also ich frage mich das schon, wenn man, also ich stelle mir das nur für mich vor, jemand verwendet ein Bild und verändert das eben so, dass es in irgendeiner Form ein Nacktbild, ein Pornofilmchen oder irgendwas ist und klebt dann einfach einen KI-Stempel drauf. Also erstens, wer guckt sich den KI-Stempel an? Und zweitens, es ist doch genauso, es ist einfach, du hast es gesagt, ne, für die Betroffenen, es ist einfach egal. Es ist genauso verletzend und es wurde mein persönliches Bild genommen und ich bin in eine Situation gebracht worden, in der ich eigentlich nie war.
Es ist ja ein Kontrollverlust einfach. Es wird einem ja auf diese Art und Weise ganz besonders unangenehm, aber ja auch in anderen Kontexten deutlich gemacht, du hast keine Kontrolle über deine Außenwirkung, dein Bild, dein Gesicht sozusagen, was wir halt sehen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das wissen wir auch alle, dass Social Media das ja auch verlangt von einem, dass man möglichst viel persönliche Bilder, Selfies, wie auch immer postet, weil das die Reichweite erhöht und man gibt es eben raus in diese anonyme Masse und eigentlich sagen wir, man kann damit machen, was man will, solange man dann den KI-Fake-Stempel drauf macht.
Also darüber werden wir noch Diskussionen haben. Wir stellen auch fest, in irgendeiner Weise ist es strafbar, nur eben vielleicht nur so wie bisher, aber vielleicht ist es auch alles ganz anders und wird noch nachgebessert oder verändert. Und dann haben wir eben schon angesprochen den Fall Jenny Gensch und den Fall der Sauna, 2 verschiedene Fälle. Und auch die beiden sollen in diesem bekannt gewordenen Teil des Gesetzentwurfs angesprochen werden, denn das ist also der digitale Voyeurismus, um den es hier geht. Es soll auch bestraft werden, wer unbefugt Fotos und Videos von sexuellen Handlungen, intimen nackten Körperteil anfertigt und verbreitet, also auch hier anfertigt. Auch die Abbildung und Verbreitung bekleideter Genitalien, Gesäße und weiblicher Brüste soll strafbar sein, wenn das in sexuell bestimmter Weise geschieht. Also das ist das, was wir eben schon eben auch benannt hatten mit Upskirting, Downblousing. Das geht da drin auf. Das geht also sehr viel weiter, als noch vor kurzem entschieden wurde, dass hier das Strafrecht reichen soll.
Ich bin übrigens immer, wenn dieser Saunafall kommt, da bin ich immer völlig schockiert darüber, dass das bislang erlaubt war. Dass es erlaubt war, dass
ja,
es,
erlaubt also war, heißt, es gab eine Gerichtsentscheidung, in der das so entschieden wurde und man wollte reagieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich tatsächlich in die Breite so entschieden würde. Ich war auch etwas irritiert, mindestens, um das sehr vorsichtig zu sagen.
Ja, und hier verstehe ich auch den Punkt sehr mit dem Erstellen. Also man stelle sich vor, man sitzt in der Sauna und jemand sitzt einem gegenüber mit einem Fotoapparat. Ja. Das alleine ist ja schon eine Art von, na, ich habe die Kontrolle über dich oder ich, eine Art von Gewalt, finde ich. Und da ist es schon richtig, dass man auch das, meiner Meinung nach, das Erstellen hiermit berücksichtigt. Ja. Katharina.
Ich wollte noch eine kurze Sache ergänzen, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass dieser Voyeurismus dann künftig strafbar sein soll. Ein weiterer Aspekt ist das Tracking. Das Tracking soll eben auch strafbar sein und das finde ich insofern interessant, weil es eben darum geht, also da geht es darum, mit digitalen Mitteln quasi jemanden aufzuspüren und das ist gerade, wenn man mit Mitarbeiterinnen aus Frauenhäusern spricht, zunehmend eben Phänomen und ein Problem, weil Frauenhäuser sollen eben nicht auffindbar sein, aber durch Smartphones, Smartwatches, teilweise auch Kuscheltiere, die einen Tracker haben, wenn die Kinder mit im Frauenhaus sind, sind Frauen dann teilweise eben doch auffindbar und dass das jetzt eben auch geregelt werden soll.
Wobei man auch da sagen muss, das war nicht völlig ungeregelt. Wir haben ja das Stalking schon als Straftatbestand. Nur wenn ich einmal irgendwas an ein Auto mache oder in das Kuscheltier, das du genannt hast, oder was weiß ich, wenn ich einmal so eine Tathandlung mache und dieses Instrument, diese Tracking-Device dann mitfährt oder mitgeht mit der Person oder eben einfach nur da liegt zu Hause, dann ist das eigentlich jetzt nicht mehr Kern des Stalkings, sodass das wohl der Grund war, warum man dachte, dass man da mehr braucht. Und es gibt noch mehr in dem Gesetz, das ich jetzt mal versuche, ganz schnell nur noch zu nennen. Bei dem, was wir schon genannt haben, sind also auch irgendwelche Racheaktionen mit dabei, die man ins Internet stellt gegen die Ex. Und nur der Vollständigkeit halber, jenseits unseres engeren Gehaltes hier, sollen täuschende Inhalte, die mit Computerprogrammen erstellt wurden, auch strafbar sein, wenn sie den Anschein erwecken, ein tatsächliches Geschehen in Bezug auf eine andere Person wiederzugeben. Das ist die Formulierung des Gesetzes. Also man denke an einen bekannten Mediziner, der auf einmal für Dinge wirbt, die er nicht nur nicht bewerben wollte, sondern die es teilweise auch überhaupt nicht gibt.
Ich würde gern noch ein weiteres Vorhaben dieser Bundesregierung mit einbringen, und zwar etwas, was wirklich schon wahnsinnig lang diskutiert wird und jetzt wieder in etwas abgespeckter Form, weil europarechtskonform und so, nämlich die IP-Adressenspeicherung, die gerade von Unionspolitikern gerne auch nochmal genannt wird, wenn es eben um digitale Gewalt geht, aber auch um gerade Kinderpornografie, dass die eben wahnsinnig wichtig ist. Und da ist die Justizministerin, sitzt da auch dran, ne?
Da sitzt sie auch dran und das hat auch mit den Sachen zu tun, die wir hier besprechen. Denn um solche Sachen durchzusetzen, braucht man im Zweifel ja tatsächlich auch die IP-Adresse. Jetzt kann man im Hintergrund und bei der Gelegenheit die Grundsatzfrage über die Vorratsdatenspeicherung führen. Aber was diese konkreten Fälle betrifft, sind das die Daten, mit denen man dann arbeiten kann, die es teilweise natürlich auch anders gibt. Das ist die allgemeine Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung. Aber deswegen wird das auch in diesem Zusammenhang immer wieder genannt und deswegen wurde das auch in der Bundestagsdebatte dazu immer wieder genannt, vor allem von Unionsseite.
Und dazu muss man sagen, die Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie ganz ursprünglich mal kannten, ist das nicht mehr dann die IP-Adressenspeicherung oder die Vorratsdatenspeicherung, die deutlich weitergehend war, aber die und
es
auch
ist
nicht
eine Vorratsdatenspeicherung, eine, genau. Aber es ist nicht mehr die umfangreiche wie vorher. Und die unterschiedliche Benennung, die Unterscheidung in der Benennung ist ein Anliegen vor allem vieler Unionspolitiker, weil man so tun will, als wäre es keine Vorratsdatenspeicherung, ist es.
Aber man speichert trotzdem IP-Adressen auf Vorrat.
So ist es, aber eben nur die IP-Adressen, genau.
Exakt.
Ich hatte vorher schon gesagt, es gab einen strafrechtlichen Teil. Darüber hatten wir jetzt schon länger geredet, dieses Gesetz gegen Deepfakes. Es soll aber eben auch einen zivilrechtlichen Teil geben. Darüber wissen wir noch relativ wenig. Klar ist, es soll einen Auskunftsanspruch gegen Anbieter geben. Und man soll auch mit richterlicher Anordnung Accountsperren erzwingen können. Das wäre sicherlich ein letztes Mittel. Und wir werden einfach sehen müssen, wie das im Einzelnen aussieht.
Ja, wenn wir über das Thema sozusagen Durchsetzung auch sprechen, das, glaube ich, muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, wie schwierig es ist für Betroffene, da wirklich das zu melden oder diese Löschung zu erwirken. Das ist natürlich, einerseits wissen wir, dass der Digital Services Act eigentlich auch Plattformen inzwischen in die Pflicht nimmt, illegale Inhalte zu löschen. Aber wir haben auch immer wieder das Problem, dass es eben keine konkreten Anlaufstellen gibt. Diese Organisation Hate Aid, die ich eben schon erwähnt habe, hat regelmäßig Beschwerden eben eingereicht darüber, dass gerade kleinere Plattformen, gerade wenn wir über solche Porno-Plattformen sprechen, eben keinen konkreten Ansprechpartner haben. Und hinzu kommt dann noch, es ist ja wirklich eine Fülle an potenziellem Material, was da im Umlauf sein kann, weil es innerhalb, Katharina, du hast es am Anfang gesagt, innerhalb von einem Klick Material erstellt werden kann. Und weil wir eben über den Arzt sprachen, der Werbung macht, Eckart von Irschhausen hat da schon mal gegen Meta, ist er vor Gericht gegangen und hat erwirkt, dass eben sinngleiche Inhalte gelöscht werden müssen. Aber ja, was sind sinngleiche Inhalte? Das dann heißt, muss man nicht mal jedes einzelne Video für Diätmittel oder sowas melden und versuchen, das zu löschen. Aber es ist eben trotzdem einfach dadurch, dass es so schnell produzierbar ist, sehr, sehr schwierig, dem habhaft zu werden.
Grok ist da ja auch, also dieses Tool von X ist ja dafür auch ein Beispiel. Das hat Tausende von Bildern sind dadurch erzeugt worden, innerhalb weniger Tage, Stunden, die man so gar nicht in der Masse wahrscheinlich wieder löschen und aus dem Internet rauskriegt. Und wir wissen alle, was man im Internet ist, ist wahnsinnig schwer wieder zu entfernen.
Und das ganz legal. Und das ist eben tatsächlich etwas, worüber heute das Europäische Parlament abgestimmt hat. Das ganze Verfahren ist damit noch nicht zu Ende. Da muss noch der Rat mitsprechen und so weiter. Aber es geht darum, dass eben solche Phänomene wie Grok, was es ja auch als kleine Apps gibt oder sowas, die man umsonst runterladen kann zum Teil, dass solche Dienste überhaupt nicht mehr angeboten werden dürfen.
Genau, das ist im Zuge des AI Acts, also der KI-Verordnung auf Deutsch, die in mehreren Teilen quasi verabschiedet wird, ist das auch ein Teil, dass eben sogenannte Deep Nudes in Zukunft verboten bzw. deren Herstellung dann nicht mehr möglich ist, weil die entsprechenden Anwendungen oder Apps oder was auch immer so auch verboten sind.
Und wo wir gerade von Grok reden, muss ich noch nachtragen. Das ist ja eigentlich, das ist ja nicht pornografisch. Das waren ja Bikinis im Zweifel, die die Leute anhatten. Nach dem Gesetzentwurf, der jetzt in Umlauf ist, soll auch das verboten sein, auch wenn es eben nicht unter diese erste Norm fällt, die ich vorgelesen habe.
Genau, und dann, Katharina, du hast den Digital Services Act schon erwähnt. Haben wir in dem Moment nicht näher erklärt, muss man vielleicht aber schon nochmal tun. Das ist quasi die europäische Regelung, um Plattformen, große Online-Plattformen, die wir alle kennen, Instagram, Facebook, Google, X, das alles zu regulieren, dass illegale Inhalte dort nicht verbreitet werden, nimmt diese Plattformen auch viel stärker in die Verantwortung. Also die müssen auch die Funktionsweise ihrer Algorithmen offenlegen, dürfen zum Beispiel auch sensible Daten nicht mehr für Werbung benutzen, all das. Und es muss Möglichkeiten geben, Dinge auch anzuzeigen und zu melden und dass Sachen auch gelöscht werden. Das funktioniert nicht immer, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Wenn es zum Beispiel auch um Grok im Speziellen ging, da hat sich das erstmal als relativ zahnloser und langwieriger Tiger gezeigt. Also die EU-Kommission jetzt in Verfahren eingeleitet, X muss nachweisen, dass es da seiner Verantwortung nachgekommen ist und so weiter und so fort. Das dauert und dauert und dauert. Da sind dann solche Dinge wie eben so ein Verbot dann doch sehr viel schneller und sehr konkreter. Aber es gibt eine europäische Regelung. Es gibt auch eine entsprechende deutsche Gesetzgebung dazu, die Plattformen reguliert. Das alles muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir verlassen die EU-Ebene wieder und gehen vielleicht nochmal in die einzelnen europäischen Länder rein. Denn da ist die Gesetzgebung in Teilen schon etwas weiter als in Deutschland, wenn es um sexualisierte Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt geht. Das Stichwort Spanien fiel schon und dort haben wir deutlich schärfere Gesetze, Gudula.
Ja, da ist man sehr viel weiter, weil man 1997 damit begonnen hat. Und das hatte einen ziemlich schlimmen Grund, nämlich den Mord, wird man wohl nach deutschen rechtlichen Maßstäben sagen können, an Ana Orantes, die, was damals sehr neu war, lange über Gewalt in ihrer Ehe, die dann geschieden worden war, allerdings erst im zweiten Anlauf, weil das vorher noch nicht möglich war und so weiter. Und sie wohnte dann immer noch, musste im selben Haus wohnen mit ihrem Ehemann. Und die dann von ihm angezündet wurde tatsächlich und gestorben ist. Was dazu führte, dass tatsächlich in dieser sehr gespaltenen und ja nun wirklich auch traditionell sehr von Männlichkeitsbildern geprägten Gesellschaft einstimmig ein Gesetz verabschiedet wurde zum Schutz von Frauen. Es gibt seitdem, was sich nach und nach entwickelt hat, spezialisierte Gerichte. Das ist etwas, was man teilweise gesetzlich regeln kann. Das ist aber teilweise eben etwas auch, wo man einfach mit Schulungen arbeiten kann und Ähnliches. Das heißt, es gibt einfach Gerichte, es gibt Staatsanwälte, es gibt auch Elemente der Polizei, die ganz spezifisch geschult sind auf dieses Phänomen Gewalt gegen Frauen. Und es gibt vor allem auch ein System, das die Polizei anwendet, bei dem die elektronische Fußfessel nur ein kleiner Teil ist. Deswegen hatten wir eben gesagt, ist die Frage, ob man die bloße Übertragung der Fußfessel wirklich schon nach spanischem Modell nennen kann, wo bei Frauen, die sagen, dass sie gefährdet sind durch Gewaltdrohungen, wo dann gemonitort wird, wo auch mit tatsächlich KI oder auf jeden Fall mit computergenerierten Expertisen in verschiedenen Stufen fortwährend entschieden wird, welche Stufe des Schutzes nötig ist. Und dazu gehört auch etwas anderes, über das wir vielleicht auch noch mal sprechen müssen, nämlich die Verankerung in der Gesellschaft. Ja, es gibt, und das ist teilweise verordnet sozusagen, aber es wird eben auch gemacht, es gibt regelmäßig eine Schweigeminute im Parlament, wenn es einen Femizid gegeben hat, die Abendnachrichten berichten, und zwar prominent. Und all dieses hat dazu geführt, dass in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Femizide natürlich überhaupt nicht auf Null gegangen ist, aber dass sie sich fast halbiert hat. Und in den Fällen, in denen dieses Monitoring stattfindet, ist sie meines Wissens auch auf Null gegangen.
Ja, ich glaube auch, man muss, wenn man über Spanien spricht, wirklich sich diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz vor Augen führen. Ich musste jetzt gerade auch dran denken, Gudula, weil du angefangen hast mit 1997. In Deutschland wurde da erst Vergewaltigung in der Ehe als strafbar beschlossen. Und wenn wir über Spanien reden, genau, dann muss man, glaube ich, darüber sprechen, dass das in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür gibt. Und das fängt eben an in Schulen, in der Bildung. Es gibt eine Sensibilisierung im Gesundheitssystem dafür. Du hast es gesagt, diese Datenbank, die das überhaupt erstmal systematisch erfasst. Es gibt Täterarbeit. Das ist ja auch irgendwie so ein Aspekt, der ja sozusagen zur tertiären Prävention gehört, also wer schon Täter geworden ist, der dann Antigewalttrainings macht. Aber es geht vor allem darum, auch im Vorhinein schon viel klarer darüber zu sprechen, wo sind die Grenzen, wie geht man auch mit Konflikten eigentlich um. Das gibt es in Deutschland inzwischen auch teilweise, dass in Schulen so Sozialtrainings gibt, wo gerade dann eben gezielt Männer, Jungs angesprochen werden. Aber ich glaube wirklich, dieser ganzheitliche Ansatz ist das, was in Spanien das Wichtige ist, was man, wenn man das vergleicht, sich vor Augen führen muss. Und trotzdem muss man ja sagen, wenn wir jetzt am Anfang über Deepfake-Porn gesprochen haben, das ist auch in Spanien noch nicht gelöst sozusagen. Auch da gab es den Fall vor jetzt knapp 3 Jahren, dass eben Jugendliche per KI-Anwendung Mitschülerinnen ausgezogen haben. Die sind dann verurteilt worden wegen Kinderpornografie. Aber auch da ist jetzt erst ein Gesetzentwurf im Parlament und im Gesetzgebungsprozess, der eben diese technologische Weiterentwicklung von geschlechtsspezifischer Gewalt auch adressiert.
Genau, das einzige europäische Land, das das bisher schon hat als Gesetz, ist Italien.
Das dann nochmal ein Stück weiter ist als alle anderen europäischen Länder.
Das einfach in dem Fall schon reagiert hat, in diesem Fall Veränderung von Bildern.
Was wir, als wir über diesen Podcast gesprochen haben, auch angesprochen haben, war quasi auch die Frage der Prävention, aber auch quasi, wie kann ich, du hast es schon angesprochen, auch Katharina, sowas wie Hass und Hetze überhaupt melden, wie kann ich dagegen vorgehen? Und ich glaube, du hast es gesagt, in Spanien, auch das ist in Spanien eine staatliche Aufgabe. Und während in Deutschland haben wir dafür diese Struktur nicht, dafür haben wir solche Organisationen wie HateAid. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Schlenker machen, weil jetzt eben gerade die Debatte darüber läuft, wie sehr wird HateAid in Zukunft noch gefördert. Und die Überschrift, die wir häufig lesen, ist, denen wird die Förderung gestrichen.
Jein. Ein klares Jein. Das ist einfach noch nicht raus und insofern ist das tatsächlich etwas, das man beobachten muss und vielleicht sind diese Überschriften auch so gemeint. Es wird aber erstmal, wenn man so will, allen alles gestrichen, weil einfach die Förderung neu aufgesetzt wird. Es geht hier um Demokratie leben, um das Programm des Familienministeriums. Und die wollen ihre Richtlinien verändern. Und das, was, glaube ich, viele Organisationen verunsichert, die bisher gefördert werden von Demokratie leben, ist, dass einigermaßen unklar ist, in welche Richtung diese Kriterien geändert werden sollen. Jetzt hast du, Katharina, in Köln eben schon gesagt, das ist in anderen Ländern eine staatliche Aufgabe, was HateAid macht. Das gilt natürlich bei weitem nicht für alles, was durch Demokratieleben gefördert wird. Da hat es jetzt Aussagen gegeben, von wegen, man wolle mehr die Freiwillige Feuerwehr fördern als demokratischen Zusammenhalt. Da kann man sich überlegen, ob das nicht Aufgabe des Innenministeriums wäre und ob das da richtig angesiedelt ist. Man kann sich aber natürlich schon auch fragen, ob eine Zivilgesellschaft eigentlich staatlich finanziert werden muss. Und in diesem riesigen Feld ist es eine totale Verunsicherung, jetzt einfach nur zu hören, es wird neu aufgelegt und nicht zu hören, in welche Richtung. Ich könnte mir nur vorstellen oder würde hoffen, dass etwas wie HateAid, was eben eine wichtige Funktion, die nicht Graswurzel ist, sondern die eben sozusagen ein öffentliches Monitoring auch vornimmt, dass die dann noch weiter drunter fiele.
Und vielleicht nochmal kurz zur Ergänzung, also genau, das Monitoring ist das eine und das andere ist eben wirklich auch Anlaufstelle für Betroffene zu sein, weil man ja, wenn man selber dann betroffen ist auf einmal von sowas, auch überfordert ist und gar nicht weiß, was sind denn jetzt gerade meine Möglichkeiten, wie kann ich mich dagegen zur Wehr setzen, also auch dafür einfach einen Raum zu schaffen.
Wir müssen oder wollen zum Schluss nochmal über das Thema Prävention auch sprechen, auch wenn es eigentlich nicht der Schluss ist, sondern eigentlich am Anfang stehen sollte, um überhaupt Taten zu verhindern. Und das hat ja auch viele Facetten, dieses Thema. Also wenn ich an Prävention denke, denke ich auch direkt daran, dass man quasi in Schulen bei Bildung ansetzen muss, bei Erziehung. Also, ne, wenn ich dran denke, ich habe zwei Söhne, ich möchte die so erziehen, dass sie auch entsprechend respektvoll mit Frauen umgehen, dass sie auch wissen, wann sie einschreiten müssen. Das sind alles Dinge, die mit dazu gehören, dass in Schulen Medienbildung auch entsprechend stattfindet. Das sind alles Präventionspunkte, die, glaube ich, ja noch ausbaufähig sind an vielen Stellen.
Die scheinen sehr ausbaufähig zu sein. Ich weiß nicht, ob das, was ich gleich erzähle, ein Zeichen dafür ist, dass es nicht wirklich funktioniert, was man in Schulen macht, oder ob es nicht stattfindet. Aber Karin Prien hat gestern in der Bundestagsdebatte gesagt, 30% der Männer unter 35 hielten nach neueren Studien Gewalt in der Partnerschaft für akzeptabel.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt. Also wenn wir über Prävention sprechen, dann müssen wir uns, glaube ich, einfach nochmal vor Augen führen, wo die Ursache eigentlich liegt für Gewalt, die natürlich vielfältig sein kann, aber da spielt ganz groß eine Rolle das Verständnis von Macht in der Partnerschaft, das sehr, sehr häufig aus strukturellen Gründen eben eher beim Mann liegt. Das sind dann oft finanzielle Gründe, das ist aber auch teilweise eine emotionale Abhängigkeit. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, also wenn du sagst Gewalt, das ist ja eben auch so, wenn wir uns antifeministische Einstellungen anschauen oder sexistische Einstellungen, die Leipziger Autoritarismusstudie erfasst das regelmäßig und die sagt, ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat ein geschlossen antifeministisches Weltbild oder eine Einstellung und genauso viel ein geschlossen sexistisches und oft wird eben doch auch noch ein an Gewalt und Stärke orientiertes Männlichkeitsbild ja hochgehalten und das hat Effekte auf unser Zusammenleben und ich glaube, da geht es darum, dass man eben einerseits sich das erstmal bewusst macht und dann eben adressiert. Katharina, du hast es gesagt, das ist was, was sehr in jungen Jahren anfängt. Es geht aber schon auch um so eine Vorstellung davon, wo sind eigentlich Grenzüberschreitungen? Ich glaube auch ein Stück weit, wenn wir über Sexualstrafrecht sprechen, wenn wir nach Spanien schauen, da gilt eben die Regel, nur Ja heißt Ja, während es bei uns eben Nein heißt Nein ist, sprich also Konsens zu geben in sexuellen Handlungen. Das ist irgendwie auch was, was ein Bewusstsein, glaube ich, verändert. Und ja, ich glaube, wir dürfen nicht sozusagen bei der Bildung irgendwie enden, sondern wir müssen das gesamtgesellschaftlich in Gesprächen und auch eben in diesem Austausch über eine Debatte, wie wir sie jetzt führen, nochmal einfach deutlich machen, in welche Lebensbereiche das alles geht.
Und diese Frage, nur ein Ja heißt Ja, da gibt es ja eine ähnliche Diskussion, wie wir sie vorher hatten, auch als bei uns Nein heißt Nein eingeführt wurde. Das heißt, die Frage, wie weit ist Strafrecht dazu da, Bewusstsein zu verändern, wenn man weiß, dass man es nicht durchsetzen kann. Es hat auch tatsächlich bei der Nein-heißt-Nein-Veränderung bei uns Juristinnen auch gegeben, die gesagt haben, man macht mir hier das Leben schwer, weil es tatsächlich die Aufklärung nicht erleichtert, im Gegenteil. Und trotzdem ist das natürlich auch eine Frage, die auch unsere Fragen hier betrifft. Wie weit ist Strafrecht auch dazu da, einfach sozusagen Normen zu setzen? Und die Kehrseite davon ist, um nur diese Sichtweise auch nochmal reinzubringen, das, was Kritiker dieses weniger des konkreten Gesetzes, dafür ist es noch zu neu, des Entwurfes, als dieser ganzen Entwicklung sagen, die im Prinzip um die Meinungsfreiheit fürchten. Was sagt ihr dazu?
Großes Thema.
Einmal kurz durchatmen.
Ja, ich habe da so meine Probleme, weil ich finde, wir haben eine Meinungsfreiheit, das ist eine, und es gibt einfach strafbare Inhalte, und das habe ich im analogen wie im digitalen Raum. Und ich finde, Deepfakes von jemandem zu erstellen, pornografische Videos zu erstellen, das hat für mich mit Meinung in dem Sinne nichts zu tun.
Ja, ich bin da bei dir, und ich glaube, wir müssen irgendwie einen Weg finden, oder ich glaube, die Debatte ist ja ganz oft getrieben von diesem: Ich werde da in meiner Freiheit eingeschränkt oder mir wird irgendwie was weggenommen von meinen Privilegien. Ich glaube, es ist hilfreich, sich nochmal die Vorteile vor Augen zu führen von einer Gesellschaft, in der alle gerne leben oder sich frei entfalten können. Weil wenn wir über patriarchale Strukturen sprechen, dann ist das ja nicht nur ein Männer unterdrücken Frauen, sondern es ist ja auch ganz viel ein Männlichkeitsbild, was irgendwie von Stärke irgendwie so geprägt zu sein scheint, was einfach dazu führt, dass Männer sehr viel häufiger beispielsweise Suizid begehen oder sehr viel seltener psychologische Hilfe in Anspruch nehmen können, weil das nicht mit dem Männerbild vereinbar ist, was man vielleicht gesellschaftlich so vorgelebt bekommt. Und ich glaube, wenn das Ziel ist, dass man gemeinsam in dieser Gesellschaft gut lebt, dann schafft man das auch ohne die Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Das ist alles noch eine große gesellschaftliche Debatte sicher, und ich glaube, wir sind nicht am Ende dessen, sondern vielleicht erst am Anfang und werden darüber sicher nochmal sprechen, kann ich mir vorstellen, in diesem Politik-Podcast. Aber für heute machen wir an dieser Stelle erst einmal Schluss und bedanken uns fürs Zuhören und für Rückmeldungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de und wie immer auch gerne über Signal oder WhatsApp unter 0160 9130 7007. Bedanken tue ich mich auch ganz herzlich bei Ralf Seidler in der Regie, Moritz Metz in der Redaktion und natürlich bei meinen beiden Mitdiskutantinnen Gudula Geuter und Katharina Peetz in Köln. Vielen Dank. Eine Einladung an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Unsere Politik-Podcast-Deutschland-Tour geht weiter. Wir sind am Dienstag, dem 12. Mai in Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale, und zwar auf der Bühne des Neuen Theaters. Es geht um die im September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt eben. Die AfD liegt dort in den Umfragen im Moment vorne. Die CDU kämpft wieder darum, dass sich das verändert. Wir sprechen darüber und würden uns freuen, euch in Halle an der Saale zu treffen. Kostenlose Tickets gibt's noch exklusiv in den Shownotes zum Politik-Podcast. Kommt gerne oder erzählt es weiter. Dann tschüss.
Tschüss.
Tschüss.